Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Liberalismus war da was. Sie sind bei der Kontextdebatte. Mein Name ist Raphael Zehnder. Die Schweizer Gesellschaft wirkt so frei wie noch nie, doch alles Mögliche wird verboten. Das Leben ist zeitlich immer enger getaktet und das Leistungsprinzip unterspült die vermeintlichen Freiheiten. Der Liberalismus war einst ein Freiheitsversprechen. Ist von den liberalen Ideen heute nur noch der Wirtschaftsliberalismus übrig? Was bedeutet Liberalismus heute noch, wo sich fast alle liberal nennen? Im Studio sind jetzt Francis Schönewall, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, und Georg Kreis, FDP-Mitglied und emeritierter Professor für neuere allgemeine Geschichte und Geschichte der Schweiz an der Universität Basel. Wir sprechen über den Liberalismus. Da ist es sicher nützlich, wenn wir zuerst kurz definieren, was ist für Sie Liberalismus, Francis Schönewall?
Ja, also bestimmt gibt es die eine richtige Definition des Liberalismus natürlich nicht. Ich würde mal so beginnen und sagen, der Liberalismus ist eine wertbasierte Lehre, die die Gestaltungsfreiheit des Individuums, des Menschenindividuums ins Zentrum des gesellschaftlichen Lebens stellt. Da, wo Zusammenleben und Zusammenarbeiten stattfindet und diese Freiheit gefährdet ist, wird eine größtmögliche Freiheit vertreten. Das ist das eine. Und das zweite ist der Gedanke des Gesellschaftsvertrags, nicht wahr? Der von links und rechts natürlich stark kritisiert wird, aber den Vorteil hat, dass er doch impliziert, dass so etwas wie ein wechselseitiger Nutzen entstehen soll und jeder seinen fairen Anteil an dem Mehrwert haben soll, der durch gesellschaftliches Zusammenleben entsteht. Also da, wo Zusammenleben ist, wo Nutzen entsteht, soll er auch fair irgendwie, soll jeder seinen fairen Anteil daran haben. Sonst ist der Vertrag nichts wert. Das ist die Grundidee des Liberalismus.
Georg Kreis, wie definieren Sie den Liberalismus?
Also es ist, glaube ich, als Historiker nicht meine Aufgabe, das jetzt sagen wir mal theoretisch, dogmatisch zu definieren, wobei ich das meinem Kollegen nicht unterstellen will, dass er das jetzt gleich gemacht hat. Für mich ist der Liberalismus primär jetzt einmal eine soziale Bewegung, die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gegebene Schranken des Mittelalters, frei einfach gesagt, einfach erbliche Ordnungen mit aufstrebenden Ambitionen überschritten hat, um Spielraum für geistige und ökonomische Aktivitäten zu bekommen. Man spricht dann von Bürgern und Bürgerinnen. Diesen Spielraum hatte man in der alten Ordnung nicht, ist auch ein Spielraum, der nie immer gegeben ist. Und so denke ich auch, ist der Liberalismus etwas, was permanent neu definiert werden muss, mag einen Urkern geben. Andererseits ist der Liberalismus auch ein Kampfbegriff. Ich bin nicht ganz sicher, Kampf heißt das jetzt defensiv oder aggressiv, es ist oft von beidem drin, aber was Liberalismus ist, muss letztlich immer wieder neu ausgehandelt werden, vor allem nicht was er ist, sondern wie er umzusetzen ist.
Auf den Kampfbegriff und auf die Umsetzung kommen wir sicher noch zu sprechen. Sie haben den Urkern des Liberalismus angesprochen, Georg Kreis. Wenn wir das bei unserer Begriffsklärung zu Beginn dieser Sendung noch ein bisschen weiterfahren wollen, zur Geschichte des Begriffs Liberalismus, hat Wurzeln in der Aufklärung. Der Begriff kommt 1812 offenbar im Spanischen erstmals vor, da taucht er erstmals auf, verbürgt. Für die Schweiz ist ja die historische Bedeutung des Schweizer Liberalismus sehr wesentlich. Die Radicaux, die Radikalen, wie man das auf Französisch auch heute noch nennt, diese Schweizer Liberalen, die die alte Ordnung überwunden haben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Was war das für ein neuer Impetus, der da auftauchte, Francis Schönewall?
Ja, ich glaube, es wurde von Georg Kreis ja schon angetönt. Es geht um die Sprengung einer ständischen Ordnung und das Erkämpfen von Spielräumen. Aber was natürlich dann dazu kommt in der Schweiz, ist, dass der Liberalismus die entscheidende staatsgründende Kraft gewesen ist, welche die Institutionen in die Welt gesetzt hat, welche ein Dach geschaffen hat unter dem nach und nach andere Kräfte sich einfinden konnte, weil eben quasi diese Grundidee der Toleranz, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit dazu geführt hat, dass auch andere sich organisieren konnten und mit der Zeit politischen Einfluss gewinnen konnten. In dem Sinne wird der Liberalismus zwangsläufig immer Opfer seines Erfolgs.
Also eine staatstragende Idee, die dann sehr weit entfernt war vom Slogan, den die Freisinnigen in den 70er Jahren in die Welt gesetzt haben, mehr Freiheit, weniger Staat. Also da wäre dann das Staatstragende nicht mehr so wichtig gewesen.
Georg Kreis? Francis Schöbener hat etwas meines Erachtens ganz Wichtiges gesagt, dass von den Liberalen ein Instrumentarium entwickelt wurde, das aber dann allgemein verwendbar war. So ist zum Beispiel die Volksinitiative zunächst einmal von konservativen und reaktionären Kräften genutzt worden, obwohl es eigentlich die Liberalen waren, die das auf eidgenössischer Ebene auch wünschten. Ich muss auch noch etwas sagen zum Verhältnis Liberale und Radiko. Also da ist eigentlich eine große Unklarheit verbunden mit diesen Begriffen, denn die Liberalen haben sich 1830 als, sagen wir mal, gemäßigte Freisinnige haben sie sich etabliert, sind aber dann von den Radikalen überrollt worden und haben dann auch in diesem Punkt Kompromisse eingehen müssen auf beiden Seiten. Und das sieht man sehr gut abgebildet in unserer Staatsordnung zwischen zentralistischen Konzepten und föderalistischen, dass man dann am Schluss irgendwo in der Mitte gelandet ist.
Wenn wir den Zustand des Liberalismus in diesem Jahr 2013 zuspitzen wollen, könnten wir zur These kommen, vom Liberalismus ist heute nur noch der Wirtschaftsliberalismus geblieben. Der Liberalismus hat sich heute in sein Gegenteil verkehrt. Man spricht immer von Leistung, die Leistung ist messbar. Man spricht davon, dass die Effizienz immer über alles geht und dass dann eigentlich vom Liberalismus, von einer freien Entfaltung des Menschen in diesem Wertebereich, basierten System, haben Sie gesagt, Francis Schönemal, dass da der freie Mensch eigentlich gar nicht mehr so viel zu suchen hat in diesem Umfeld. Sind Sie einverstanden mit diesem Befund?
Diese Wahrnehmung hat mich ein wenig überrascht und zeigt, wenn wir jetzt Ihre wie meine Wahrnehmung als gleichwertig einmal annehmen, wie sehr das wirklich von den Positionen abhängt. Es gibt, mindestens kann ich das feststellen, in der Diskussion Wirtschaftskräfte, die sagen, ja nein, der Wirtschaftsliberalismus, der ist gefährdet und der Gesellschaftsliberalismus mit diesen genussorientierten Freiheiten, der feiert Urstände, man kann dann irgendwelche Botellons oder Saufereien abhalten und wir arme Wirtschaftskapitäne, wir werden permanent zusätzlich reguliert.
Auch
also es ist wirklich beides da.
Wie würden Sie das sehen, Francis Schönemann?
Ich würde das auch nicht auf diese Karikatur zurückführen wollen. Erstens einmal, weil es eben einen sehr großen neuen Liberalismus gibt im Zusammenhang mit den neuen Medien. Also es gibt eine Gestaltungs- und Expressionsfreiheit, die entstanden ist durch die neuen Medien. Und dann sind natürlich sehr viele liberale Rechte eben eingeschrieben in unseren Gesetzen, quasi zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch gibt es eine hohe Staatsquote, also soziale Rechte sind doch sehr wichtig geworden und es gibt so etwas wie fast ein Recht auf Grundversorgung in der Schweiz. Also alle diese Dinge sind ja auch da, die Staatsquote ist sehr hoch, die Regulierungsquote, die Regulierungsdichte ist sehr hoch. Also dass jetzt da ein neoliberaler Wirtschaftsliberalismus grassiert, das würde ich eigentlich so auch nicht sehen. Es ist natürlich wahr, dass durch die Globalisierung, die Entfesselung, wenn man so will, des freien Marktes auf der globalen Ebene, bestimmte Dinge vielleicht verloren gegangen sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit der kollektiven Verhandlungsmacht von Gewerkschaften, die ist sicher zurückgegangen. weil eben die Firmen und das Kapital, das ist so mobil heute. Und dadurch ist sicher vielleicht etwas in den Vordergrund gerückt, was quasi den unternehmerischen, vor allem den größeren Unternehmen, Freiheiten gibt und auch eine Hebelwirkung gegen den Staat oder gegen die Gewerkschaften, die sie vorher nicht hatten. Aber ich würde auch da quasi Grenzen sehen. Man kann ja auch nicht so einfach als Firma abziehen und so. Also so einfach ist das auch nicht. Aber ich glaube schon, tendenziell hat die Gewerkschaftsbewegung etwas an Einflussmacht verloren.
Ich finde den Gegensatz, den Sie erwähnt haben, aus Wirtschaftssicht, Herr Georg Kay, sehr interessant, wenn man den Wirtschaftsliberalismus und den gesellschaftlichen Liberalismus einander gegenüberstellt. In gesellschaftsliberaler Sicht muss man sagen, dass ja doch auch sehr viele Verbote entstanden sind in letzter Zeit. Das fängt dann bei Werbeverboten für Alkohol oder Tabak, das geht weiter bei Ausgehverboten für Jugendliche, die es in gewissen Gemeinden offenbar schon geht. Man darf im Tram nicht essen und so weiter. Also bis ins letzte Detail des menschlichen Lebens hinein
gibt es Gesetze. Früher gab es E-Mail-Schilder, man durfte nicht auf den Boden spucken. Das sind ja zum Teil auch, könnte man sagen, nichts mehr als Reaktionen auf überbordende Nutzung von Freiheiten. Wir haben vorher einen großen Sprung gemacht von Mitte 19. Jahrhundert ins Jahr 2013. Dazwischen, und das ist auch im Votum meines Kollegen aufgetaucht, hat doch eigentlich seit den 60er Jahren eine Fundamentalliberalisierung in der Gesellschaft stattgefunden. Und zwar jenseits von Gesetzen, in der Lebensgestaltung. Diese Freiheiten, die haben eben, wenn sie übernutzt werden, und bei einer stets enger werdenden Gesellschaft haben sie eigentlich Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Aber zum Gegensatz zwischen Gesellschaftsliberalismus und Wirtschaftsliberalismus, wenn wir das analytisch auseinandernehmen, sollten wir es dann irgendeinmal und vielleicht auch sehr bald wieder zusammentun. Weil das gehört zusammen und manchmal bedauere ich es, als, jetzt sagen wir mal, Linksliberaler, dass Liberalismus nur von der wirtschaftlichen Seite gefordert wird und nicht gesehen wird, dass auch der gesellschaftliche Liberalismus, der zum Teil auch lästig ist, eine wichtige Voraussetzung ist für ökonomischen Erfolg. Darüber muss man nachdenken, wie die beiden Dinge zusammenhängen, und man möchte ja gerne immer nur das eine haben und das andere, die Nachteile oder das, was man als Nachteil sieht, dann irgendwie rausfiltern.
Der Gesellschaftsliberalismus, den Sie erwähnen, der große Umbruch in der Gesellschaft seit den 60er Jahren mit dem Zusammenbruch, kann man sagen, der alten moralischen Maßstäbe, mit der Loslösung der Menschen von der konfessionellen Bindung und so weiter, das hat die Gesellschaft sicher stark verändert. Umgekehrt, Francis Schönemann sagt, die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften beispielsweise ist eher zurückgegangen, sicher in den letzten Jahren, weil auch die Unternehmen multinational denken und organisiert sind. Ich möchte nochmal auf diesen Zeitdruck und Effizienzdruck und so weiter zurückkommen, der ja jede Einzelne und jeden Einzelnen bis in sein persönliches Arbeitsleben hinein stark berührt. Das würde, wenn man sagt, die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften hat sich rückläufig entwickelt, könnte man das ein bisschen extrapolieren und sagen, auch der einzelne Mensch hat eigentlich angesichts dieser wirtschaftlichen Entwicklungen, dieses Effizienzdenkens, dieser engen zeitlichen Taktung nicht mehr viel Spielraum. Das heißt, das Freiheitsversprechen des Liberalismus ist für ihn nur noch vielleicht eine schöne Idee, aber in der Praxis nicht mehr sehr durchschlagskräftig.
Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sehen. Ich denke, dass gerade für besser ausgebildete Menschen die Gestaltungsmöglichkeiten, auch die Mobilität wiederum zugenommen hat. Es gibt natürlich Globalisierungsverlierer, vielleicht solche, die dann eben quasi nicht die Kapazitäten haben, davon dann auch zu profitieren, die eventuell ins Hintertreffen geraten. Diese Möglichkeit gibt es. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf den Slogan, den Sie genannt haben, also mehr Freiheit, weniger Staat. Das ist aus der historischen Entwicklungsliberalismus heraus eigentlich verständlich. Der Liberalismus ist eben gegen den autoritären Staat angetreten, ursprünglich gegen die Monarchien, gegen die ständischen Strukturen, die Zünfte, die Aristokratie.
Aber heute müsste man das eigentlich etwas anders mischen, nicht wahr? Weil eben heute gibt es ganz große Firmen, da gibt es etwas, es gibt nicht mehr die Staatsraison, sondern die Firmenraison, der alles untergeordnet wird. Der Einzelne ist vielleicht eher jetzt ein kleiner Soldat des Firmenganzen, nicht wahr? Und ist da eingespannt. Also ich denke, quasi diese Fixierung auf den Vaterstaat und quasi der liberale Vatermord am Staat, das ist so eine Figur, von der man wegkommen sollte oder jedenfalls nicht so ausschließlich und auch sich eben ausdenken muss, dass Zwänge auf das Individuum gehen eben auch von bestimmten anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen aus. Es ist nicht nur der Staat. Natürlich haben die staatlichen Zwangsgesetze einen Charakter, den auch Firmen nicht haben können, aber eine Firma, eine große Firma kann natürlich schon das Einzelindividuum sehr stark einspannen. Und da muss man fragen, welche Austrittsmöglichkeiten gibt es, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es. Wenn man dann allerdings mit Leuten aus der Wirtschaft spricht, dann beklagen sie eigentlich den Mangel an Kräften, an Arbeitskräften, die gerade selber initiativ sind, selber gestalten wirken. Also ich glaube, eine gute Firma ist dann letztlich eben auch darauf angewiesen, dass Individuen diese Gestaltungskraft entfalten und auch haben. Also auch dort, denke ich, muss man nicht schwarz-weiß malen. Aber es ist eben die Gefahr, dass quasi von einem Kollektiv auf das Individuum Zwang ausgeübt werden kann. Die gibt es nicht nur in Bezug auf den Staat, sondern in Bezug auf alle Kollektive.
Bedeutet das denn, dass die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit diese Zwänge einfach schleifen lassen soll, weil es eben nicht der Staat ist, der das verordnet, sondern vielleicht Firmen, die Leute immer enger einspannen?
Ja, es ist schwierig, da einzugreifen vom Staat her. Ich glaube, das Beste, was der Staat tun kann, ist immer für Pluralismus zu sorgen, dass es möglichst viele Austrittsmöglichkeiten und Übertrittsmöglichkeiten gibt zwischen den Kollektiven. Das Schlimmste ist, wenn es nicht einmal mehr die Möglichkeit gibt, wirklich eben sich eine neue Stelle zu suchen, wenn man wirklich quasi eingespannt ist und keine, quasi alternativlos wird. Was da der Staat tun kann, eben das Beste ist natürlich eben für möglichst viel Pluralismus, für möglichst viel Dynamik zu sorgen, auch in der Wirtschaft, damit es möglichst viele Spieler gibt und die Individuen zwischen ihnen auch Optionen haben.
Da stellt sich dann ja die Frage, für welche Pressure Groups, für welche Lobbyisten ist der Staat die bessere, leichter erreichbare Adresse? Und ich meine, dass das Klagen von Wirtschaft jetzt so sehr allgemein gesprochen über den Staat manchmal auch etwas Scheinheiliges hat, weil nämlich die privaten Kräfte über ihre Vernehmlassungsverfahren, über ihre unbestrittene Expertenkompetenz, die beim Staat gar nicht vorhanden ist, den Staat auch instrumentalisieren kann für die eigenen Interessen. Also dieser Gegensatz zwischen Wirtschaft und Staat, der ist zu relativieren.
Weil auch im Extremfall die privaten Firmen, die Firmen dann zurückgreifen auf den Staat als Sicherheit.
Ja, Stichwort
Bankenkrise oder Eurokrise oder Griechenlandkrise.
Da gibt es dann vielleicht auch Karikaturen, wenn man sagt, das Bundeshaus sei so die Filiale des Paradeplatzes oder so. So einfach ist es nicht, aber der Staat ist auch gehalten, auf das private Wirtschaften Rücksicht zu nehmen, und er tut es auch. Aber es gibt natürlich auch andere Kräfte und mag sein, dass jetzt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften zurückgegangen ist, aber die Organisationsfähigkeit oder Stärke von Privatgruppen hat zum Teil mindestens im Vergleich zu dem berühmten 19. Jahrhundert stark zugenommen, also das Sammeln von Unterschriften und was wir jetzt alles über Elektronik zustande bringen, zum Nulltarif sozusagen, das erhöht eher die privaten Agitationsmöglichkeiten, um es mal so zu sagen. Ob das dann zu einer gebündelten Aktion führt, ist dann wahrscheinlich eher diffus, ist der Schwarmgeist, der herrscht, aber das gehört eben zu diesem Pluralismus.
Sie würden also sagen, Francis Schönewall hat vorhin das schöne Wort Gestaltungsspielraum genannt, Sie würden also sagen, der Gestaltungsspielraum des Einzelnen, des Individuums ist trotz des Effizienzdrucks, trotz des höheren Arbeitsrhythmus heute größer als zum Beispiel vor 20, 30 Jahren?
Ja. Das würde ich sagen, aber es ist eben, hängt wirklich davon ab, ob man sich als bequemer Privatmensch versteht und sagt, wir sind ohnmächtig, wir können ja überhaupt nichts tun, oder ob man ein politisches Wesen sein will, dass auch etwas investiert. Klar ist, dass eigentlich die politischen Resultate, die fallen einem nicht in den Schoß. Da muss man arbeiten. Und da gibt es Parteien in der Schweiz, die eher bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben, auch wenn deren Zielsetzungen manchmal etwas problematisch sind.
Sie lächeln, Herr Schönewall, im Zusammenhang mit den Parteien.
Ja, also können ja die Frage stellen, was denn der Liberalismus mit den Parteien zu tun hat. Ich denke, das ist etwas wie beim Christentum, oder? Es gibt nicht die alleinselig machende Religion, die das Christentum verkörpert, und ich glaube, es gibt auch nicht die alleinselig machende Partei, die den Liberalismus verkörpert. Es gibt so in der schweizerischen Mitte verschiedene Parteien, die einen Teil oder den ganzen Liberalismus verkörpern wollen und das auch diesen Anspruch stellen. Und ich finde das eigentlich ganz gut, denn ein Einparteienliberalismus ist ein Unding. Oder? Es ist gerade dem Liberalismus wohnt inne der Pluralismus, die Gestaltungsfreiheit, auch eben die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Und da gibt es zwangsläufig dann verschiedene Parteien, die sich gerade auch quasi der liberalen Idee bemächtigen wollen. Aber ich glaube, die liberale Idee ist deshalb so kraftvoll, weil sie genau diese Bedingungen der Koexistenz hervorhebt. Also es wird nicht gefragt, welches ist die alleinselig machende Religion oder Partei, sondern es wird gefragt, wie können verschiedene Parteien zusammen unter einem politischen Dach existieren und zurande. Und das sind eben dann diese liberalen Prinzipien, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, an denen führt kein Weg vorbei.
Sie würden also nicht einig gehen mit der Diagnose, die man auch aus konservativen Kreisen, liberal-konservativen Kreisen hört, dass der Liberalismus vom Aussterben bedroht ist. Die Aussage würden Sie nicht unterschreiben.
Also diese liberalen Ideen, die ich jetzt genannt habe, die sind sicher nicht vom Ausstehen bedroht, denn das ist eigentlich die Grundbedingung der Koexistenz von Parteien und von verschiedenen weltanschaulichen Gemeinschaften überhaupt. Das ist deshalb, an diesen Prinzipien führt kein Weg vorbei. Ob die eine oder andere liberale Partei eine Zukunft hat, das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie aktiv die sind und wie stark sie ihre Gestaltungsfreiheit auch wahrnehmen und wie stark sie auch fähig sind, sich in die Zukunft und nicht nur in die Vergangenheit zu projizieren, oder? Natürlich, der Liberalismus hat viel getan in der Vergangenheit in der Schweiz, also der offizielle Liberalismus, was er für die Zukunft tun will und tun kann, das soll er beweisen. Und eben da treten dann auch Konkurrenzparteien an.
Also wenn es auch etwas Traditionelles, irgendwie müssten wir noch von Chancengleichheit reden, denn das ist ein zentraler Gedanke des Liberalismus, und wenn wir von Parteien reden, dann stellen wir doch fest, dass einige Parteien über etwas mehr Kapital verfügen als andere. Dann kommt die berühmte Frage, ob das eigentlich nicht kompensiert werden kann durch Engagement und so, aber von daher wünschte ich mir schon, und das wäre ein sehr liberales Postulat, mehr Transparenz in der Politikfinanzierung.
Stichwort politischer Kampf, Stichwort Kampf um den politischen Liberalismus. Wir hatten es am Anfang unseres Gesprächs vom Kampfbegriff Liberalismus. Heute nennt sich ja eigentlich fast jeder liberal, von linksliberal über ökoliberal bis grünliberal oder neoliberal, oder es gibt liberale Marxisten, es gibt liberale Christen und so weiter. Alle nennen sich irgendwie liberal und beschuldigen den Gegenpart, sie sind nicht liberal. Ist das nicht ein Problem für den Liberalismus, dass alle behaupten, sie seien liberal und immer von den anderen behaupten, der andere sei nicht liberal?
Also für mich als politischen Philosophen ist es kein Problem, sondern gerade der Ausdruck des Erfolgs eben dieser zentralen liberalen Ideen, an denen offenbar nicht einmal die Marxisten vorbeikommen.
Aber es ist ambivalent. Es ist ambivalent, also es drängt sich ja auch das Bild der abgegriffenen Münze oder des Plastikwortes oder irgendwie der Worthülse. Aber es geht eben gar nicht darum, sich Gedanken zu machen, was jetzt der Liberalismus an sich bedeutet, sondern welche Funktion er hat, wie man mit ihm umgeht. Und das ist, glaube ich, jetzt auch in diesem Gespräch klar geworden. Er muss mit Inhalt gefüllt werden. Gerade weil er von allen benutzt wird, gibt es einen einen Streit, einen politischen Streit um die bessere Deutung des Liberalismus.
Ja, damit es nicht ein Wort wird, das so abgenutzt ist, dass gar nichts mehr bedeutet, muss man es mit Inhalt füllen. Wenn Sie die Gegenwart betrachten und die Situation des Liberalismus heute, was wären so die für Sie die drei allerwichtigsten Aspekte des Liberalismus, die in der Gesellschaft Ihrer Ansicht nach wieder mehr Gewicht bekommen müssten oder grundsätzlich mehr Gewicht bekommen müssten?
Also ich würde zunächst einmal sagen, eben dieser Rückbezug auf die unternehmerische Gestaltungsfreiheit des Einzelnen, jenseits auch von irgendwelchen Anspruchsrechten auch, also Rückbesinnung des, auf die eigene Tätigkeit, die eigene Aktivität und das Freisetzen dieser Tätigkeit, das ist ganz zentral. Dann denke ich, der Toleranzbegriff ist absolut zentral gegenüber dem Fremden, dem religiös Fremden, dem kulturell Fremden. Gerade im Zeichen erhöhter Mobilität ist das gefährdet. Das ist eine fragile Pflanze des Liberalismus, dieser Toleranzbegriff. Und auf den müssen wir sehr stark zurückkommen. Und das Dritte ist eben die quasi die Gestaltungskraft für die Zukunft. Also ich bin der Meinung, dass wir dabei sind, eine europäische politische Architektur zu bilden. Die ist wegweisend, auch für die Schweiz, für das nächste Jahrhundert. Und da muss der Liberalismus sich als gestaltende Kraft anmelden und nicht abmelden und darauf einzuwirken versuchen, teilzunehmen versuchen. Einfach mehr Freiheit und weniger Europa oder weniger Staat. Das ist meines Erachtens gerade der falsche Weg. Also ich denke, der Liberalismus des 19. Jahrhunderts wusste, dass man politische Institutionen gestalten muss aus liberaler Perspektive, wenn man die Freiheit wirklich retten will. Antipolitik führt nur dazu, dass die anderen dann die Regeln machen.
Vielen Dank, Francis Schönemann. Georg Kreis.
Meine Überlegungen gehen in die gleiche Richtung, aber zunächst einfach dieser alte Punkt, dass man auf der individuellen Ebene sich daran erinnert, dass die eigene Freiheit Grenzen hat, da wo die Freiheit des anderen tangiert wird, ob jetzt das bei Mieterstreitigkeiten oder in anderen Zusammenhängen vorliegt. Aber ganz wichtig ist das, was auch wir soeben gehört haben, dass nämlich der Liberalismus eigentlich von gemeinsamen Rahmenbedingungen abhängt. Liberalismus ohne Rahmenbedingungen gibt es eigentlich nicht. Und diese Rahmenbedingungen, die sollten nicht per se verteufelt werden. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört auch ein starker Staat. Also wie viel Staat, das ist etwas anderes, aber da, wo Staat ist, ein starker Staat. Einer, der auch soziale und ökologische Gesichtspunkte ernst nimmt, die nämlich im Übrigen wiederum die Freiheit von Einzelnen in Frage stellt. Also dass man da nicht die gesellschaftliche Dimension des Liberalismus als unwichtig darstellt, mit der Betonung einzig des individuellen Egoismus. Also diese Ego-Gesellschaft ist ja in Ihrem Konzept, glaube ich, der Ausgangspunkt des Fragens, ja, wie viel Liberalismus braucht es. Aber wir sind soziale Wesen und die Gesellschaft und die gemeinsame Regelung wird immer wichtiger, auch und insbesondere in der europäischen Gemeinschaft. Das zeigen die jüngsten Lebensmittelskandale, wie wichtig eben gemeinsame Regeln sind, die eingehalten werden müssen.
Vielen Dank, Georg Kreis. Liberalismus, war da was? Wir haben festgestellt, Liberalismus, da ist was. Sie hörten die Kontextdebatte mit Francis Schönewall, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, und mit Georg Kreis, emeritierter Historiker an der Universität Basel. Mein Name ist Raphael Zehnder.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.